Ja, es gab ja einige freudige Feststellungen in der Bibelarbeit letzte Mal. Was wir dann damit tun, dass wir diese Wahrheit erfahren, das ist dann mehr unser Erfahrungsbereich. Aber das, was Gott sagt, das ist die göttliche Tatsache. Da haben wir einiges erfahren, gab ja auch Zeugnisse dazu. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, das ist eine Tatsache. Jesus hat uns miteinander versöhnt, das ist eine Tatsache. Ob wir jetzt auch versöhnlich miteinander leben, das ist unsere Erfahrung. Aber erstmal kommt das, was Gott schenkt. Heute wollen wir von Vers 19 bis 22 lesen und gemeinsam auch darüber austauschen. Also Epheser 2 von 19 bis 22. Das werden wir gemeinsam lesen und darüber nachsinnen. Das ist wieder der Text aus der Schlachterübersetzung 2000. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge oder ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Auch diesmal wollen wir sagen, erst kommt die Wahrheit Gottes, erst kommt das, was Gott sagt, so ist es. Und darauf folgt dann unsere Erfahrung. Und das wollen wir aus diesem Text auch wieder heute uns mal so als Wunsch, als Ziel setzen, dass wir sagen, das wollen wir erfahren, was Gott sagt. Und dann will ich in meinem Leben beobachten, was mache ich damit? Wie wirkt sich das aus, das, was Gott feststellt und sagt, so ist es. Und wie ist es dann in unserem Leben? So haben wir den Text gelesen und werden dann so diese vier Verse, so Vers für Vers durchgehen. So seid ihr nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sagen, was ist hier die Tatsache? Christen gehören zu der Familie Gottes. Das ist die Tatsache, die hier gar nicht so erfunden wird, sondern sie ist fest. Ihr seid es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. So, und aus diesen Tatsachen wollen wir jetzt mal uns Gedanken machen, was ist daraus unsere Erfahrung? Wenn ich das weiß, dass ich bin gläubig, ich gehöre zu der Familie Gottes, was ist die Folge? Es könnte so sein. So darf ich mich auch fühlen. Als einer, der dazugehört, wie das Zeugnis letztens von Margarete auch war, als einer, der jetzt dazugehört zu der Familie Gottes, wenn Gott das feststellt, dann darf ich mich auch so fühlen, wie er das sagt. Und so, wenn wir diesen Gedanken mal so uns vornehmen zu beobachten in diesem Abschnitt, dann werden wir das immer wieder feststellen. Christen gehören zu der Familie Gottes und so dürfen sie sich auch wahrnehmen, so dürfen sie sich verstehen, so dürfen sie sich auch fühlen. Dieses Ihr, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge. Dieses Ihr, haben wir letztens festgestellt, ist immer noch, es geht um die Heidenchristen und die Judenchristen, dass die vereint sind und dieses Ihr spricht ja, meint ja hier die Gläubigen aus den Nationen. Zu Israel wurde mal gesagt, ihr seid Lo Ami, ihr seid nicht mein Volk. Aber er sagt dann dem Überrest, dem werde ich wieder nach der Wahl der Gnade diese Möglichkeit geben und so werden sie ein Haus Gottes bilden. Und so hat Jesus in Johannes 10 mal gesagt, ich habe noch Schafe aus einem ganz anderen Stall und die müssen auch zu dieser Herde. Das meinte er damals. Das sah er voraus und so machen die Aposteln das alles noch deutlicher für uns und wir sagen uns dann, ja, was ist jetzt von dieser Wahrheit, dass wir zu dieser Familie Gottes gehören? Wie lebt sich das? Wie fühlt sich das an? Wenn wir das nochmal die Gegenüberstellung haben, was wir nicht sind, Gäste und Fremdlinge, sondern Hausgenossen und Mitbürger. Das hat schon eine große Bedeutung in Krisenzeiten, ob man Bürger ist. Und ich glaube, Paulus hat das hier auch mit diesen Worten gewählt, damit die Menschen aus ihrer Lebenserfahrung das Mitempfinden kennen. Wie empfinde ich mich als Fremdling und Gast? Und ich denke, da brauchen wir zu uns als Umsiedler keine großen Nachforschungen machen. Da wissen wir, wie das ist, ein Fremdling zu sein, dazu zu gehören oder nicht. Als ob das so immer unsere Lebenserfahrung ist. Auch in der alten Heimat war das ein Thema, auch hier ist das ein Thema. Also wir wissen mit diesen Gedanken was anzufangen. Damals war das auch so. Paulus selber, wir wissen nicht wodurch, aber hatte das römische Bürgerrecht oder er war römischer Bürger, hat auch mal Gebrauch gemacht davon. Aber er hatte die Menschen angesprochen, sie wussten, wie viel das bedeutet. Man sagt, dass es im Griechischen für diese Worte Fremdling und Gast, eins heißt, der Fremdling heißt einer, der in der Ferne ist und sich so auch nie einlebt. Er ist ja immer Fremdling. Der andere ist auch in der Ferne, ist nicht in seine Heimat, der Gast. Aber der hat sich irgendwie heimisch gemacht, der fühlt sich anders. Und so gibt es aus dem Altertum einen Brief, den ein Fremdling schreibt und sagt, es ist besser, man bleibt zu Hause als im fremden Land. Ganz gleich, wie schlecht es in meine Heimat geht. Aber das ist hier noch viel schlimmer. Dieser Gast, der hat schon ein bisschen einen anderen Status. Er ist ansässig geworden, er ist auch einer, der aus der Fremde gekommen ist, aber er ist immer noch Gast. Und wir kennen ja das auch aus unserem Alltag. Wenn wir mal bei jemandem sind und uns, wenn man es wünscht, dass du uns das da wirklich gut gehen soll, dann sagen die Leute oder wir zu den anderen, fühlt euch wie zu Hause. Ja, das sagt man so, weil man weiß, was man damit meint. Aber ich weiß nicht, ob wir uns wirklich immer so zu Hause fühlen bei den Gästen. Mir gelingt es schwer. Zu Hause fühle ich mich nur zu Hause. Und das will Gott hier, dass wir in seine Gemeinde, in seine Familie, ob wir jetzt die ewige Gemeinde nehmen oder die Ortsgemeinde nehmen, darüber wollen wir noch später sprechen. Aber das will Gott uns nahelegen und sagen, da bist du, da gehörst du dazu. So. Als ob mir jemand sagt, komm, fühl dich wie zu Hause. Da frage ich mich, warum fühle ich mich etliche Mal wie zu Hause und das andere Mal nicht? Und diese Lebenserfahrung, die bringt Paulus hier nahe, um das zu verdeutlichen, dass wir auch mit unseren allen Sinnen das miterleben können, was es heißt, zu der Familie Gottes zu gehören. Als wir fuhren zu der Hochzeit von meine Schwester Maria, die hat einen Kirgisin geheiratet mit Anna, meiner Schwester, und waren ja noch unerfahren, sind dann mit dem Zug gefahren und Mama lebte zu der Zeit schon nicht und zu Hause hat uns nur Vater begleitet. Der hat auch nicht wahrscheinlich daran gedacht, also wir hatten für 2 Tage Fahrt kein Stück Brot mit, wir hatten nichts, wir wussten gar nicht, dass man auch essen muss unterwegs. Ja, und hatten die auch nicht viel Geld, waren noch, ich glaube, ich war vielleicht 14, ja, 15 Jahre. Und dann kam es noch so, dass wir da ankamen und die haben es irgendwie mit der Zeiten, war das dann eine Unstimmigkeit. Also die haben uns nicht gefunden, wer uns abholen sollte. Das war dann noch ungefähr 60 Kilometer bis zum Dorf von der Hauptstadt von Frunze. Und da war dann noch eine Familie, wir kannten die, ich habe die im Zug kennengelernt, ein Vater mit einer Tochter, und die fuhren zu einem anderen Ort. Und da wussten wir, da gibt es noch weitere Verwandte. Und fuhren wir dahin, die hatten ein Taxi genommen und haben gesagt, wir können euch bis da mitnehmen. Na gut, und würden ja dann gucken, ob wir da bei den anderen Verwandten übernachtet. Und dann kamen wir dahin. Und das war mir dann doch so fremd, dass als ich die große LKWs sah, die da vorbeifuhren mit Lehm, da sage ich zu Anna, weißt du was? Diese Autos fahren auch bei Rempels vorbei. Das weiß ich, ich war da mal. Und hier bleibe ich nicht. Du kannst, wie du willst. Mir ist das hier alles zu fremd. Vielleicht ist es auch eine Schwäche, dass man sich nicht anpassen kann. Aber wir sind dann glücklich, haben einen angehalten, per Anhalter dann mitgefahren und kamen nach Hause. Oder zu den Unsrigen. Und das war dann das, wo man hin wollte. Und so geht es mir, wenn ich vom Himmel denke, an die Gemeinde denke. Wenn dann etwas was Heimisches aufsteht. Das, denke ich, wollte Gott. Dass wir sagen können, du gehörst dazu und darfst dich auch so fühlen. Das ist mit allen geistlichen Wahrheiten so. Die Tatsachen stehen da. Die Rettung, wie wir gesungen haben, das Heil ist da. Wie erleben wir das? Ihr seid, steht hier mit sehr deutlichen Worten, es ist nicht, was wir krampfhaft erarbeiten müssen oder verdienen müssen oder uns anstrengen sollen, sondern es ist eine Feststellung Gottes. Ihr seid die dazu gehören. Und das ist unsere Frage jetzt, die wir gemeinsam überlegen wollen. Gott will, dass seine Kinder sich bei ihm heimisch fühlen. Wie weit ist diese Erfahrung mit der Beheimatung in der Ortsgemeinde gleichzusetzen? Also die erste Frage lautet, bei ihm sollen wir uns heimisch fühlen. Ist das vergleichbar mit dem, dass wir sagen, so wie ich mich in der Ortsgemeinde fühle, so fühle ich mich auch bei Gott? Die Kopfbewegungen sagen nein, die anderen sagen noch gar nichts. Wer würde? So. Du bist mein Helfer. Wenn jemand das Mikro braucht, dann machst du das. Ja. Dann schau dich mal um. Hier waren wir Peter von Sahne.
Ja, ich hatte eigentlich nicht vor, was zu sagen, aber ich denke doch, ich drehe mich mal um, dass Ortsgemeinde doch ein Stück Heimat ist, besonders wenn man schon so lange in der Gemeinde ist hier wie ich. Aber ich stelle mir das so vor, dass es im Himmel doch ein ganz, ganz großes Stück heimatlicher sein wird. Ich dachte jetzt gerade an das Lied, ist mir letzte Zeit sehr oft in den Ohren. Ich weiß, eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heiland im Main. Und ich denke doch, dass Gott ein Vater ist, so wie wenn zum Beispiel unsere Eltern mal nicht da waren und wir Kinder allein zu Hause waren. Dann war das Zuhause doch nicht ganz das richtige Zuhause. Wenn Papa und Mama da waren, dann erst fühlte man sich richtig heimisch. Und so denke ich auch, dass es doch ein großer Unterschied ist, ob wir im Himmel alle zusammen sind. Versteht mich nicht falsch, Geschwister, ich fühle mich heimisch hier in der Gemeinde. Nur im Himmel wird es noch viel, viel heimischer sein. Viel besser. Wir werden uns angenommen fühlen. Wir werden endlich da sein, wovon wir oder woran wir immer geglaubt haben. Das ist nicht zu überbieten.
Ja, noch jemand? Das Mikro bringt er gerne noch vorbei. Du kannst es bei dir behalten. Ja, alles, was hier in dieser Welt geschieht, mit uns und durch uns, und das ist immer behaftet mit Schwäche, mit Unvollkommenheit, mit menschlichen Grenzen, Gefühlen, Abgrenzungen, Empfindungen, und somit, glaube ich, auch kann man das nicht gleichsetzen. Das ist noch eine ganz andere Ebene, obwohl die hier beide, wir werden noch einmal heute darauf kommen, dass der Ansatz schon sehr stark darauf ist, und hier will ich auch jedem ermutigen, dass wir die Ortsgemeinde immer als was sehr Wichtiges betrachten. Nicht, weil wir hier was tun oder was organisieren, weil Jesus das so wollte. Weil er, und so lesen wir das hier im letzten Vers, so werden wir mit auferbaut zu der Wohnung Gottes im Geist. Und das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Er wohnt in dem Einzelnen und bringt diese Einzelne zusammen, auch als Erfahrung hier auf dieser Erde. Aber gleichsetzen wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Das ist es nicht. Wir werden in der himmlischen Heimat noch eine ganz andere Heimat erleben als hier. Wir haben noch einmal diesen Text und fragen uns diese Heiligen. So seid ihr, das heißt die Heidenchristen, nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. In welchem Zusammenhang kennen wir hier, oder wem sollen wir uns hier unter diesen Heiligen vorstellen? Was hat der Heilige Geist hier gemeint? Was hat der Apostel Paulus hier gemeint, als er das geschrieben hat? Ja, wenn da Gedanken zu sind, Geschwister, dann lass uns die mitteilen, äußern. Das erbaut uns, das bereichert uns. Bruder Jan, sagen Sie uns mal was. Bringst du das Mikro?
Ich habe oft, wenn ich viele Schwierigkeiten des Glaubens gekommen bin, an diesen Vers gedacht, dass er meint, wir sind jetzt schon Bürger bei Gott. Wir sind Hausgenossen.
Eine seelsorgerische Gedanke, der gerade in Zeiten der Anfechtung sehr wichtig ist, was Bruder Johann sagt, dass wir hier ein starkes Wort haben, das uns sagt, jetzt sind wir schon da. Das erleben werden wir noch auf einer anderen Ebene, aber wir sind jetzt schon diese volle Bürger in der Familie Gottes. Die Heiligen, im ersten Augenblick habe ich gedacht und hätte es gerne so gehabt, wenn ich das von mir aus auslegen würde, dass es auch die Heiligen des Alten Testaments sind. Aber so von dem Wort, was hier weiter beleuchtet wird, dann spricht ja hier doch, glaube ich, mehr von der Zeit der Gemeinde. Und diese Heiligen sind benennt ja jetzt mehr die Judenchristen, aber des Neuen Testaments. Auch wenn wir mit den Christen, mit den Heiligen des Alten Testaments zusammen im Himmel sein werden, dann wird wahrscheinlich auf dieser Stelle doch mehr die neutestamentliche Gemeinde überhaupt im Blick gehalten. Und somit sind die Heiligen auch die Heiligen des Neuen Testaments und nicht alle Heiligen der ganzen Zeit der Menschengeschichte, weil in dem Begriff an sich Heiligen ist ja nicht so sehr von der Heiligen Schrift her nicht so sehr die praktische Lebensführung gemeint, sondern es ist eine Stellung. Ich dachte, ich hatte das aufgeschrieben. Es ist eine Stellung, in die Gott einen Menschen versetzt. Es ist das, was wir sagen können, ein Mensch, der für Gott abgesondert ist. Wir können es auch mit diesen Worten sagen. Bezeichnet einen Menschen, der für Gott abgesondert ist und für ihn geweiht ist. Und das ist eine Stellung, die ist nicht erarbeitet worden von uns. Wir können uns nicht sagen, ich habe mir jetzt die Stellung eines Heiligen ausgearbeitet oder verdient. Es ist ja üblich in der katholischen Kirche immer noch, dass einige Menschen heilig gesprochen werden. Vielleicht hat das auch viel zu eine tiefe Tradition. Ich will da nicht verachtend darüber sprechen. Auch nicht über die Verdienste dieser Menschen. Aber es ist biblisch nicht haltbar. Da wird ein Mensch heilig genannt, wenn er für Gott ausgesondert ist. Und das ist, wenn wir durch Jesus Christus zu diesem Status genannt werden, nicht uns ihn erarbeiten. Das ist vielmehr der biblische Gedanke bei diesem Wort. Aber gerade das verpflichtet uns natürlich, dass wir sagen können, Daher sollen wir niemals vergessen, was jedes Vorrecht bringt, immer eine Verpflichtung mit sich. Und das ist gerade, was die Bibel uns immer wieder so zuruft und sagt, ihr seid in den Stand eines Heiligen genannt und jetzt lebt doch so wie die heiligen Menschen. Das ist viel mehr der biblische Gedanke, als wenn wir sagen würden, strebt und strebt danach und irgendwann bist du das, sondern du bist so genannt, aber das verpflichtet uns, heilig zu leben. So ist der biblische Gedanke über Heilige. Aber wir sind wahrscheinlich doch die Heiligen des Neuen Testaments gemeint. Die Grundlage von dieser Feststellung Gottes ist einmal der Eckstein, dann nennt er da besondere Steine und dann alle Steine. Und das soll uns auch sehr viel Mut machen, diese Tatsache. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Auch hier wird ja immer wieder auch gleichzeitig immer an das Wort erinnert, dass wir an Matthäus 18 denken, wo Jesus sagt, Petrus, du bist der Felsen. Und so wird ja auch in Rom immer noch betont und gesagt, wir haben die wahre Kirche, ist auf Petrus gebaut und der ist der Felsen, auf ihn wird die Gemeinde gebaut. Das wollte Jesus nicht sagen und das wollte Petrus auch nicht sagen. Der hat das selber in seinem zweiten Brief, in dem Petrusbrief, sehr deutlich gesagt, abgewiesen davon gesagt, der Eckstein ist Jesus. Das sind nicht wir Menschen. Das sind nicht wir Menschen, die das aufbauen. Aber wir wollen uns das nochmal anschauen, was er hier meint, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wer sind diese Apostel und Propheten? Und welche Rolle haben diese? Das soll unser Gedanke sein. Ich glaube, es ist gut, wenn wir auch noch zu dem Thema was singen. Johann, ist es jetzt schlecht? Geht? Aber wir werden uns mit diesem Gedanken noch kurz befassen. Was ist hier gemeint mit Apostel und Propheten und welche Rolle haben diese in unserem Glauben? Ja, so besingen wir dann die Führung Gottes in dieser Welt bis jenseits, bis zu dem Paradies. Wer sind die Apostel und Propheten und welche Rolle haben diese? Gerade auch in diesem Bezug, es geht ja um eine Grundlage, es geht ja um etwas Wichtiges, um alles, was später darauf gebaut wird, wenn die Grundlage schon nicht stimmt, dann ist das ganze Gebäude nicht viel wert. Und das wird hier so nochmal bestätigt, dass keiner sich ängstlich sorgen muss. Diese Grundlage ist eine sehr solide und sichere. Auch hier sind das wahrscheinlich nicht die Propheten des Alten Testaments, obwohl ich das hier gerne hätte, weil von meinem Empfinden her trenne ich das oft zu dolle, wo es eine Einheit gibt. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen, ist nicht nur bei der Ehe so. Das, glaube ich, ist auch in vielen Sachen so. Und das Alte Testament, das Neue ist eine Einheit. Und doch betonen die Apostel auf vielen Stellen auch dieses große Neue, auch dieses Andere. ohne diese Einheit zu zerstören. Aber wenn wir hier auf diese Worte achten, dann ist wahrscheinlich der Verdienst der Propheten des Alten Testaments auch zum Evangelium ist groß. Wir lesen Jesaja in einer Abendmahlsgemeinschaft. Und wenn wir nicht wussten, dass es aus Jesaja kommt, konnte man denken, es ist ein Text des Neuen Testaments. So. Erzählt Wilhelm Busch, dass er mal mit einem in der Zeit, als der Nationalsozialismus so seine Macht hier hatte, wurde ja das Jüdische sehr verachtend behandelt und zur Kirche stand immer auch so eine Zwiespaltigkeit. Da kam ein Beamter und sprach mit ihm, er war der Pfarrer, über die Taufe seines Kindes. Und da hat er gesagt, wissen Sie, Pastor Busch, nur nicht von diesem jüdischen Gott was lesen. Nicht aus dem Alten Testament, sondern aus dem Neuen. Weil mit dem will ich nichts zu tun haben. So hat er gesagt. Sie wollen aus dem Neuen Testament. Dann hat er mir eine Stelle vorgelesen. Es ist schrecklich zu fallen in die Hände des lebendigen Gottes. Und da hat er ihm den Jesaja-Text gelesen, vom Evangelium, und gesagt, welchen Text wollen Sie denn jetzt? Das ist aus dem Neuen Testament und das ist aus dem Alten Testament. So, es ist eine viel größere Einheit, als wir denken, aber hier wollen wir das auch nochmal sagen, alle Propheten haben auf Jesus hingewiesen. Und deswegen ist das auch eine große Einheit. Aber die Gemeinde hat halt eine andere Grundlage. Das müssen wir hier einfach festhalten. Die Gemeinde hat eine andere Grundlage. Die Begründung liegt in Folgendem. Das sagt Apostel Paulus hier in Vers 5, Kapitel 3. Dass in den frühen Zeiten oder in den früheren Generationen der Menschenkinder nicht bekannt war, aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Jetzt ist es offenbart. Das heißt, in der Zeit des Neuen Testaments gab es Apostel und Propheten. Die haben diese Offenbarung des Neuen Testaments und der Gemeinde und dieses Geheimnis, von dem er schreibt, dass dieser Zaun abgebrochen wurde. Das waren Propheten des Neuen Testaments. Und aus dieser Grundlage, glaube ich, sollen wir das hier auch so annehmen, dass es nicht alttestamentliche Propheten an dieser Stelle gemeint sind. So sagt er auch im Kapitel 4, Vers 11. Und er, das heißt Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Und so, glaube ich, ist er hier auch bei diesem Thema, der sagt, das sind neutestamentliche Apostel und neutestamentliche Propheten, die im Namen Gottes sprechen. Und das ist hier, denke ich, das Stärkende für uns. Das ist eine Tatsache, liebe Geschwister. Das Evangelium ist Gottes Evangelium. Es haben nicht Menschen zusammen kreiert. Und das hören wir schon sehr deutlich in der Aufklärungszeit. Jetzt wird in den Universitäten, in denen auch geistliche Menschen ausgebildet werden, schon sehr versucht, das so hinzustellen, als ob die Apostel sich das Evangelium oder das, was Jesus gemacht und getan hat, so zusammengestellt haben, wie es ihnen gepasst hat. Und das ist ein Irrtum. Das ist nichts Zusammengestelltes. Die Apostel haben sich nichts ausgedacht. Sie haben nur weitergegeben. Und das will er uns hier sagen. Die Grundlage ist sicher. Da ist ein Eckstein, da sind besondere Steine, das sind die Aposteln und Propheten. Und wir können die vielleicht aus dem Neuen Testament sagen, dass auch die Schreiber des Neuen Testaments waren nicht alles Aposteln, aber dann waren das Propheten, so wie in Markus, der hat ein Evangelium geschrieben. Gehörte nicht zu den 12. Wird auch nirgendwo gesagt, dass er ein Apostel war. Aber dann ist er ein Prophet gewesen und der hat es bekommen vom Herrn, der hat es ihm das gegeben. Und das, was da geschrieben wurde, es ist sicher und fest. Die Grundlage ist fest. Es ist keine Fälschung und da hat sich nichts eingeschlichen, sondern da ist ein Eckstein, auf dem alles baut. Das sind besondere Steine und alle Steine und alles zusammen ergibt ein Gebäude. Die Apostel und Propheten haben nichts erfunden, nur weitergegeben. Das ist der Gedanke Gottes. Und jetzt der weitere Vers, eine weitere Tatsache, die jetzt auch wieder nicht so auf unserer Leistung gegründet ist, sondern auf eine Feststellung Gottes, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Eine Feststellung Gottes, so ist es. Er baut seinen Tempel und du bist dabei. Das ist wieder, was machen wir jetzt damit? Und so wie wir gesagt haben, alle Vorrechte, die wir haben, haben immer Verpflichtungen mit sich. Und natürlich will man dann so leben, wie das sich im Tempel Gottes gehört. Wie das zu dem Tempel Gottes ziert. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses. Es ist eine sichere Garantie. Das will uns dieses Wort sagen. Das, was hier gesagt wird, ist gefestigt, gesichert, gerade durch den Eckstein, durch die Apostel und Propheten. Und so fügt sich das zu einem Haus Gottes zusammen. Es ist noch nicht vollendet. Es wird, auch die Zeitform sagt, es wird immer noch gebaut daran. Es ist noch nicht voll. Es ist noch nicht vollendet. Er wächst, der Tempel. Und wir sind dabei. Es ist noch nicht zu spät. Nach vorne zu schauen, zu sagen, ich will nicht jetzt nur noch bedauern, was ich alles nicht gemacht habe, sondern was kann ich noch tun? Und das soll uns Mut machen, dass wir in dieser Tatsache auch eine Chance sehen für unser Leben, für jedes Zeugnis, das wir geben an andere Menschen. Der Tempel ist noch nicht fertig, da sind noch Plätze frei, die Steine sind noch nicht alle da. Denn sobald der letzte Heide gerettet wird, dann ist die Wiederkunft des Herrn da. Das ist mein fester Glaube. So sagt uns das der Römerbrief. Und somit können wir sehr mutig Zeugnis geben. Und es spornt uns, wie gesagt, zur Heiligkeit ein. Dieses große Thema, der Tempel und das Leben der Gläubigen, ist ja im 1. Korinther Kapitel 3, 1. Korinther 6, sehr ausführlich erschöpft oder dargestellt, dass wir sagen können, das geht nicht anders. Gehört man dazu, dass man da eingebaut wird in dem Tempel, dann hat Sünde da nicht Platz. Das wollen wir dann aus unserem Leben wegtun. Und jetzt kommt die Behausung Gottes, Vers 22, noch einmal. Wo das die Gemeinde auch im Bild des Tempels und des Hauses Gottes beschrieben wird, indem ihr auch miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und hier wollen wir uns kurz noch aufhalten über den Gedanken gerade. Der Heilige Geist wohnt ja in dem einzelnen Christen. Und das verleitet uns etliche Mal zu meinen, und somit ist alles ausreichend. Ich kann im Heiligen Geist beten zu Gott, ich kann zu ihm kommen, ist doch alles richtig. Nur wenn der Gedanke dann aufkommt, dann brauche ich die Gemeinde Gottes auch gar nicht. Dann müssen wir fragen, können wir das mit diesem Text verbinden, dass wir sagen, ja, das stimmt, das braucht man nicht. Hast ja alles, Gott ist da, der Heilige Geist wohnt in dir, du hast Gemeinschaft mit ihm, es reicht alles aus. Und dieses Wort, glaube ich, das sagt uns hier, nein. Wir werden mit aufgebaut. Und dieses mit sagt uns, das darf man nicht alles sein lassen und ich werde allein, dann ist dieses mit vorbei. Dann haben wir das ausgeklammert. Und deswegen sollen wir in diesem sehen, Geschwister, hier wollte der Heilige Geist uns das so ans Herz legen, dass wir diese Tatsache auch so nicht schwächen durch unsere Lebenserfahrung, dass wir dadurch nicht etwas hineinbringen und sagen, die menschliche Seite, wir sprachen ja davon, es ist nicht das Gleiche, die himmlische Familie und die Familie auf der Erde, es ist nicht das Gleiche. Wir erleben hier Verletzungen, wir erleben hier Verachtung, Ablehnung, vieles, was nicht sein soll. Aber deswegen sollen wir dieses mit aufgebaut nicht verwerfen, sondern als ein großes Anliegen Gottes sehen, dass er das in eine Wohnung zusammenfügen möchte. Der Heilige Geist sammelt die Einzelnen in seine Gemeinde. Das eine, das heißt, dass er in dem Einzelnen ist, hat immer auch was mit dem anderen zu tun, dass er ein Haus bauen möchte, eine große Familie bauen möchte. Und das, denke ich, jetzt werden wir nicht zu viel sagen, wie wichtig das ist, danach zu streben, das nicht aufzugeben, Geschwister, auch wenn mal wo Unversöhnlichkeit ist, immer daran festzuhalten und zu glauben, Versöhnung ist möglich. Weil Jesus das getan hat, er hat es vollbracht. Und dann muss das auch in dem praktischen Leben möglich sein, wie schwer es uns auch fällt. Aber der Weg ist offen, es gibt ihn und wir können das tun. Der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde und macht sie zu einem Tempel Gottes. Er wohnt aber auch in dem Gläubigen persönlich. Und das ist eine wichtige Wahrheit, eine gesegnete Wahrheit. Stellen wir uns mal vor, das wäre nicht so. Wir konnten nicht allein beten, wir müssen immer irgendwem holen. Stellen wir uns mal vor, jemand sitzt in der Verbannung 10, 15, 20 Jahre. Aber der Heilige Geist wohnt da. Er ist alles möglich, Gemeinschaft. Aber er will das eine von dem anderen nicht trennen. Auch wenn das so ist, will er das andere auch fördern. Das Gemeinsame. Er ist darum bemüht. Und wenn wir das trennen, dann können wir nicht mehr von dem Mit auferbaut sprechen. Dann ist kein Mit mehr. Und deswegen wollen wir uns diese Gedanken nochmal als gemeinsame Gedanke festigen. Der Heilige Geist sammelt uns, die Einzelnen, in einen Haushalt, in dem Gott wohnt. Und es ist oft so verknüpft beschrieben, dass wir es gar nicht trennen können zwischen der universellen Gemeinde und der Ortsgemeinde. Es ist zu sehr miteinander verbunden, als dass man das ganz voneinander trennen konnte oder ganz nur auf eins beziehen könnte. Es ist immer vieles gemeint und in diese Vielfalt wirkt der Heilige Geist gerade diese Einheit. Das wollte er. Dass da viel Entfremdung geschehen ist, auch von Seiten der Judenchristen. Wir wissen ja von dem Apostel Petrus, wie er darum gerungen hat und sich so schwer tat, das erfahrungsgemäß auch mal zu leben, was er da verstanden hat vom Heiligen Geist. Das auch dann zu leben. Und uns geht es ja nicht anders. Das, was wir vom Heiligen Geist wissen, was uns das Evangelium offenbart und unsere Erfahrung, es ist nicht immer das Gleiche. Aber danach wollen wir streben, dass unser Erleben auch so ist, wie die Tatsachen Gottes es sagen. Es ist mir irgendwann ein gewaltiger Schub zum Glauben gewesen, als ich feststellte, und das ging im Gespräch mit einem Lehrer an der Schule noch, dass der uns da vom Evangelium wegbringen wollten oder vom Atheismus. Das ist ja oft so, vielleicht ist das in der Zeit auch noch eine Rebellion gewesen, ich weiß es nicht, aber in diesem Festigung glaube ich doch, dass es vom Heiligen Geist war, dass ich ihm sagen konnte, ich brauche an nichts glauben, was nicht wahr ist. Alles, was ich glaube, ist Wahrheit. Es ist eine Tatsache. Wir werden nicht gezwungen, an etwas zu glauben, was es nicht gibt. Sondern an alles, was ich glauben darf, ist alles eine Wahrheit. Es ist eine Wirklichkeit. Und in die darf ich glauben. Es braucht uns nicht dazufügen, nicht ausdenken, nicht noch verbessern irgendwas. Die Apostel und die Propheten haben auf Jesus Christus die Grundlage gelegt für das ganze Evangelium. Und sie haben sich nichts ausgedacht. Das, was wir heute alles aus diesem Text gelesen haben. Christen sind Mitbürger und dürfen sich auch so fühlen. Gott will, dass seine Kinder sich bei ihm heimisch fühlen. Die Apostel und Propheten haben nichts erfunden, sie haben nur weitergegeben. Und der Tempel Gottes wächst und du bist dabei. Dann sagt man doch Danke. Der Heilige Geist sammelt uns, die Einzelnen. Zu einem Gemeinsamen. Das können wir zum Gebet machen. Aber auch andere Anliegen, die noch da sind. Wenn jemand ein Anliegen hat, teilt das mit, Geschwister. Wir werden zusammen beten und somit den Abend abschließen.